Wir lesen heute weiter im dritten Kapitel des Philipperbriefes, die Verse 15 bis 17, und ich lese den Vers 14 noch einmal dazu, wo der Apostel Paulus sagt: Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr an uns zum Vorbild gesehen habt. Das Thema könnte lauten, vom Inhalt her, dass die wahre Glaubensgesinnung immer die Einheit gewährleistet, wahre Glaubensgesinnung eint. Und diese Gefahr, nicht geeint zu sein, obwohl man einem Heiland folgen will, hat sich zu jeder Zeit aufgetan. Die Gefahr war immer da. Indem man ja in einen äußeren rituellen Ablauf der Versammlungen des Gottesdienstes gefallen ist. Man war zwar äußerlich beisammen, man hatte auch eine Vorstellung, wie Versammlungen verlaufen sollen. Man hatte einen liturgischen Ablauf, der sich immer wiederholte, aber die innere Einheit war nicht mehr so vorhanden wie am Anfang, wie am ersten Tag. Und darum diese Ermahnung: Lasst uns das, was wir schon erfahren haben, auch praktisch umsetzen, dass wir darin bleiben und dass wir auch das, was noch nötig ist, geoffenbart bekommen, aber in demselben Geist und in derselben Regel, so dass wir in der Einheit der Gesinnung bleiben. Auf die Gesinnung kommt es an. Manchmal tut der eine und der andere etwas, das sieht äußerlich gleich aus, und doch sind es zwei verschiedene Arten gewesen, weil die Gesinnung und die Hoffnung, die man in die Tat gesetzt hat, unterschiedlich war. Es kommt also bei allem auf den Inhalt an und nicht auf den rituellen Ablauf einer Sache. Die bloße gottesdienstliche Handlung lässt noch keinen Segen fließen. Wenn es dem Widersacher Gottes, denn er streitet ja in erster Linie dieser abgefallene hohe Engel, den Gott geschaffen hat, den Luzifer, er streitet ja in erster Linie gegen Gott. Gar nicht gegen uns, sondern in erster Linie gegen Gott. Ihn möchte er vom Thron stoßen, wenn es möglich ist. Und natürlich, ich sage das mal so beiläufig, nebenbei streitet er dann auch gegen die, die für Gott sind. Also es interessiert ihn alles, was zu Gott gehört. Er will ihn bekämpfen, und das gehört auch zu dir, das muss ich auch bekämpfen. Du sollst nicht stark sein und bleiben, ich will stark werden. Ja, das ist die Zielrichtung des Satans. Wir sind es eigentlich nur nebenbei. Aber wir kriegen davon auch etwas ab, wenn wir nicht aufpassen. Wenn es dem Widersacher also gelingt, diese Schar der Gläubigen, und wir müssen ja immer wieder betonen, mit einem teuren Preis erkauften und gelösten Gemeinde, bluterkauften Gemeinde, sie in eine Gottesdienstform zu bringen und zurückfallen zu lassen, dann hat er ihr die Kraft und Vollmacht zur aufbauenden Arbeit in den Versammlungen und in dem Auftrag an der Welt genommen. Es ist ein großes Ziel des Widersachers, Gott zu schaden, wenn es möglich ist. Indem er sagt, dann werde ich die Deinen dahin bringen, dass sie nur noch den Ablauf einer Versammlung mitregistrieren. Aber ihre Gesinnung, die sollen nicht mehr dabei sein. Sie sollen sich zufrieden geben, dass man immer wieder denselben Ritus hat, dieselben Lieder singt und den ganzen Ablauf immer wieder hat, so wie auch im Alten Testament. Ja, für diese Sache bringe ich ein Opfer, für diese bringe ich auch ein Opfer, da singe ich mal ein Loblied. Und das auf diese Schiene möchte er sie bringen, um Gott zu schaden. Natürlich kann er Gott nicht schaden, ja. Aber so, ich will mal sagen, so dumm wie er ist, versucht er das. Und versucht es dann auch an denen, die zu Gott gehören, sie auf dieses Gleis, nur einer Gottesdienstform, zurückfallen zu lassen. Dann ist die Vollmacht zur wirklichen Aufbauarbeit innerhalb der Gemeinde, zur pulsierenden Glaubensgesinnung abgebrochen und weggenommen. Wir sehen das schon am Anfang der Heiligen Schrift im Blick auf die Opfer, die Kain und Abel gebracht haben. Es ging gar nicht dabei nur um das unterschiedliche Opfer, dass ihm Abel ein Tier geopfert hat. Natürlich wissen wir, dass das Vorschattung ist auf das Erlösungsopfer, das Blutopfer. Und Kain von den Früchten des Feldes geopfert hat. Geopfert haben beide von dem, was sie hatten. Denn Abel war ja ein Hirte und Kain war eben ein Ackermann. Und jeder gibt ja immer nur von dem, was er hat. Wenn wir im Missionsdienst unterwegs waren in Süddeutschland, zum Beispiel in einer Zeltmission, da kam plötzlich ein Bruder und brachte mir einen Sack Kartoffeln. Ja, das war ja nicht schlecht. Ich hätte gesagt, na gut, wenn du mir vielleicht einen Sack Äpfel gebracht hättest, wäre besser. Aber das hatte er nicht, er hatte Kartoffeln. Jeder bringt doch das, was er hat. Ein anderer brachte vielleicht Äpfel und ein dritter noch was an, der brachte vielleicht ein Kleidungsstück. Das war das nicht, dass es unterschiedliche Gaben waren, war nicht das Eigentliche, sondern die andere Gesinnung, von der lesen wir hier in 1. Mose 4. Der Herr sagt nicht, Kain, du hast mir ein verkehrtes Opfer gebracht, sondern deine Gesinnung war eine andere. In 1. Mose 4 heißt es, Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger und gebar Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber war ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte, von den Früchten des Feldes, von dem, was er hatte. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig ein. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Also hier hat der Herr nicht gesagt, pass auf Kain, du hättest dich mal mit mir beraten sollen und dir vielleicht von Abel ein Lämmlein geben lassen sollen, damit ich dich besser anschaue. Sondern der Herr hat gleich auf den inwendigen Menschen hingedeutet und hat gesagt, da fehlt der Aufblick zu mir. Du hast das Opfer gegeben aus einem anderen Motiv, rituell vielleicht oder mit einer Absicht, nur etwas mehr für dich zu empfangen, was du verzehrst. Wo jetzt der eigentliche Grund liegt, wird hier nicht gesagt, ja, im Herzen. Aber die Gesinnung, die aufrichtige Gesinnung stimmte nicht mit dem Ablauf des Opfers überein. Und das soll auch in der Gemeinde erreicht werden vom Widersacher. Er sagt, ihr könnt immer Gottesdienste feiern, alles schön im Ablauf, schönes Programm, immer wieder dieselben Lieder, immer wieder dieselbe Liturgie, könnt ihr alles machen. Hauptsache, die Gesinnung ist nicht dabei. Und denn die Gesinnung, wenn sie nicht dabei ist, trennt sie euch in Wahrheit. Ihr sitzt zwar nur nebeneinander, seid aber nicht mehr miteinander. Und weil ihr nicht mehr miteinander seid, seid ihr nicht stark in dieser Welt. Seid nicht stark im Zeugnis nach außen. Seid nicht stark zur Einladung des Nächsten. Ja, das sind so diese sichtbaren und unsichtbaren Dinge, die der Widersacher auf ein anderes Gleis bringen möchte. Und dass das auch im Alten Testament immer wieder geschehen ist. Lesen wir zum Beispiel einige Bibelstellen dazu. Amos 5. In Amos 5, 21, 24 spricht Gott genau von diesem Kriterium und sagt zu dem Volk Israel, was ihr da tut, ja, das tut ihr nicht mehr in der rechten Gesinnung zu mir. Das sind nur noch rituelle Abläufe. Und da spricht der Herr, ich bin euren Feiertagen Gram. Ich verachte sie sogar und ich mag eure Versammlungen nicht mehr riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, habe ich kein Gefallen daran und ich mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu doch weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein versiegender Bach. Habt ihr vom Haus Israel mir in der Wüste die 40 Jahre lang Schlachtopfer und Speisopfer gebracht? Also der Herr wollte hier sagen, jetzt bringt ihr mir hier Opfer. Glaubt ihr denn, es geht mir nur um den rituellen Ablauf, dass ihr hier ein Tier schlachtet und sagt ihr das dem Herrn? Das genügt nicht. Er wollte dem Volke sagen, euer Herz ist anderen Sinnes. Es ist nicht mehr dabei. Dann könnt ihr euch die Lieder sparen, dann könnt ihr euch die Opfer sparen. Die richten nichts mehr aus. Obwohl die Opfer, das müssen wir also auch berücksichtigen, von Gott angeordnet waren, nicht? Ein bestimmtes Opfer für eine bestimmte Tat, ja, also für ein Sündopfer, ein Lobopfer, ein Dankopfer, ein Brandopfer und viele andere Opfer. Gott hatte sie angeordnet. Aber er sagt, wenn diese Opfer nicht mehr in der rechten Gesinnung gebracht werden, verzichte ich auf die Opfer. Der Ritus macht's nicht. Ich mag eure Versammlung nicht mehr riechen. Und ich mag euer Geplärr nicht mehr hören. Das haben wir uns dann auch auf die Fahne geschrieben. Früher dachten wir, naja, der Herr, wir denken, man singt das schön. Und dann sagt er, das ist nur Geplärr, was du da machst. Ja. Also das muss man dann auch ehrlich mal annehmen für sich. Ja, und kontrollieren, ob es Geplärr ist oder ob es wirklich ein Herzensgesang ist, ja, der zur Ehre des Herrn sein soll. Israel brachte also Opfer der Form nach und nicht mehr der Gesinnung nach. Denken wir an Jesaja 29, da spricht der Herr auch, ja, in Jesaja 29, so ähnliches und auch in Jesaja 58, erstmal 29, Vers 9. Starret hin und werdet bestürzt, seid verblendet und werdet blind, seid trunken, doch nicht von Wein, taumelt, doch nicht vom starken Getränk. Denn der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen und eure Augen, die Propheten, zugetan und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Darum sind euch alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem gibt, der lesen kann und spricht, lies doch das, und er spricht, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder dass man einem gibt, der nicht lesen kann und spricht, lies doch das, und er spricht, ich kann nicht lesen. Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Darum ist das so. Darum ist ihnen das Eigentliche verschlossen. Also auch wieder hier diese Möglichkeit, die soll uns ja aufgezeigt werden, die Möglichkeit, nur in einen rituellen Ablauf der Versammlung des Gottesdienstes zu fallen. Und das ist ein Werk des Widersachers an der Gemeinde. Er will Gott schaden. Ich werde die dazu bringen, dass die nur noch äußerlich Gottesdienst machen, aber die Gesinnung des Herzens ist nicht mehr so da und dadurch sind sie nicht mehr eins. Und dann habe ich sie geschwächt. In Jesaja 58 nochmal eine Parallele dazu. Ab Vers 2. Da spricht der Herr, sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Und dann fragen sie, warum fasten wir denn? Und du siehst es nicht an. Warum kasteien wir uns denn? Und du willst es nicht wissen. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren eigenen Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Also auch wieder hier, die Gesinnung stimmt mit der äußeren Handlung nicht überein. Die äußere Handlung des Fasten als solches ist ja gut. Und auch, wie Paulus sagt, ich zähme meinen Leib, ja, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Das ist ja gut. Aber wenn die Gesinnung falsch ist und nicht mehr dabei ist, ist es nicht gut. Ihr geht dabei euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, dann hadert und zankt ihr trotzdem. Und ihr schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll denn das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wolltet ihr das ein Fasten nennen und ein Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Nein, das ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt kommt die Gesinnung dazu. Lasst los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich. Also wir merken, Israel war ja berufen, diese Opfer zu bringen, auch die Feiertage einzuhalten. Und manche Feiertage hatten sogar ein Fasten auferlegt, ja, dass man an bestimmten Feiertagen nicht essen sollte, nicht trinken sollte bis zum Abend. Und das war gut, wenn man das auch eingehalten hat. Aber der Herr sagt, das bloße Einhalten dieser Dinge ist nicht die Vollmacht eines Gottesdienstes, sondern es muss das Herz dabei sein, die Gesinnung. Und diese Gefahr ist also auch im Neuen Testament gegeben, dass man abdriftet von der Gesinnung Jesu, abdriftet von der Gemeinschaft mit ihm und nur noch den äußeren Ablauf an sich vorbeigehen lässt oder sich vorübergehend dort mit beschäftigt. Aber der Herr will es nicht, der Widersacher will aber Gott schaden, dadurch, dass wir keine Vollmacht haben, anderen das Evangelium vorzuleben und zu reden. Christus im geistlichen Leben mehr und mehr erkennen, so wie es Paulus sagt, ich will ihn mehr und mehr erkennen, bewahrt also vor diesem Rückfall in den ritualen Gottesdienst und lässt geistlich froh sein. Da sagt man dann nicht, so wie an anderen Stellen im Alten Testament Israel auch gesagt hatten, ich übertrage das mal so gut, dass jetzt mal der Gottesdienst zu Ende ist. Jetzt können wir endlich wieder Geschäfte machen. Ja, so steht es eigentlich da geschrieben. Sie warten nur darauf, dass der Sabbat um ist, dass sie wieder Geschäfte machen können. Das ist da nicht der Fall, sondern da ist die Rede umgekehrt. Schade, dass der Sabbat schon vorbei ist. Eigentlich wollten wir noch lieber hier bleiben, aber wir müssen uns auch den Geschäften zuwenden. So rum sollte es sein in der rechten Gesinnung. Das heißt also, die Freude an der Begegnung mit Gott und somit untereinander wird dann spürbar, sie wird größer, sie wächst mit der Zeit, mit der Länge, der Erkenntnis, dass Jesus Christus der Herr ist und gibt Vollmacht über diese Anfechtung, die der Widersacher ständig aussendet, um im Gemeinde Jesu zu schwächen. So erinnert also der Apostel nicht nur die Philipper, sondern auch uns, dass die wahre Erlösung und die Vollkommenheit in Christus, dieses Geschenk, da ist und wahrgenommen werden muss. Und die fleischlichen Verdienste, das heißt, also vorher hat ja der Apostel Paulus gesagt, ich habe viel Gutes gemacht, aber das war alles Schaden. Wenn nicht der rechte Inhalt dabei ist, dann ist das alles Schaden. Es bringt also nichts, dass dieser rituale Ablauf des Gottesdienstes keine Befreiung bringt, sondern eher Belastung für das eigene Leben und auch Belastung für die anderen. Weil nämlich die anderen, warum Belastung für die anderen? Sie hören unsere Worte, die so fromm klingen, und wie haben wir gelesen? Plötzlich fangen sie an zu zanken. Das ist eine Belastung. Da fragen die sich, wieso, eben hat er doch noch Gotteslob gesungen und jetzt streitet er mit mir rum. Genau das hat Gott hier dem Volke Israel vorgehalten. Das macht ihr jetzt. Eben habt ihr noch ein Opfer gebracht und jetzt zankt ihr. Das ist die Belastung untereinander. Darum sagt der Apostel in Vers 15, wie wir gelesen haben, ich lese das mal nach der Interlinear-Übersetzung, das heißt nach der wörtlichen Übersetzung des griechischen Textes. Wir alle, die also vollkommen sind, dies wollen wir denken, heißt es hier. Das wollen wir jetzt verstehen. Daran wollen wir denken, dass wir wirklich von der Gesinnung her Jesus dienen und darin bleiben und nicht vom rituellen Ablauf her. Als wir früher in die Kirchengemeinde am Lietzensee bei uns in der Umgebung gingen, da kam ein Mann bewusst immer zu spät. Ein älterer Mann, stellte sich raus, er war in einer Tanzschule mal ein Tänzer. Und dann ging er natürlich durch den Mittelgang durch, so ganz langsam, ja, bis in die erste Reihe. Wollte mal sehen, hatte eine Fliege dann, so nett angezogen, kam zu spät und tackerte dann da in der Mitte durch. Am Ausgang nachher sagt er, so, jetzt habe ich wieder für die Woche mein religiöses Bedürfnis befriedigt, sagte er. Wir sprachen dann auch so ein bisschen und sagen, naja, das kann es ja nun auch nicht sein, ja, einfach nur hierher kommt, ein bisschen religiöses Empfinden zu befriedigen, sondern es soll eine Begegnung mit Gott in Jesus Christus sein. Aber das spiegelte es wieder, wie der Widersacher an den Menschen arbeitet. Ja, sie wollen einfach nur die Gewissheit haben, ach, ich bin irgendwie noch dabei, religiös angerührt, die Versammlung war wieder schön, so, und dann gehen wir jetzt wieder in unser altes Leben zurück. Ja. Das dient dem Menschen nicht, eigentlich ist er nicht froh dabei, aber er kommt auch aus diesem Rhythmus nicht heraus, wenn er nicht entschieden sagt, mir geht es nicht um den Gottesdienst, Ablauf, mir geht es um Jesus. Und ich komme nicht wegen des Ablaufs her, nicht wegen der schönen Lieder, nicht wegen der guten Tag und auf Wiedersehen sagen, nicht wegen irgendwelcher anderen Dinge, sondern ich komme wegen Jesus. Diese Gesinnung. Deswegen, wir alle, die also vollkommen sind, sollen dies denken und bedenken. Die wir also durch Jesus Christus zur Vollkommenheit des Heils gelangt sind, des Gnadengeschenk des neuen Lebens, sollen auch im Leben für den Herrn in dieser Zeit bedenken, dass nur er unser Leben, wie wir es auch schon in der Einleitung hörten vorhin, erfüllen kann mit guten Früchten, mit Freude, mit Frieden, mit all dem, was wir eigentlich wünschen, was wir brauchen und was uns auch zu einem Zeugnis werden lässt im allgemeinen Leben, in der Handhabung, in der Art und Weise. Nur er kann uns darin erfüllen. Und er will uns auch mit den notwendigen Gaben erfüllen. Schauen wir doch mal einfach in den Römerbrief kurz hinein, in das Kapitel 12. Da wird ja auch von Gaben gesprochen, die zu dem praktischen Leben in der Gemeinde nötig sind. die sollen ja pulsieren, also nicht nur den äußeren Ablauf der Versammlung genießen, sondern das, was darinnen im Geist Gottes geschieht. Ab Vers 4 in Römer 12. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Also die gleiche Gesinnung soll verbinden. Und wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, und dann heißt es hier, die ihm gegeben ist, so übe er sie dem Glauben gemäß. Also ihm ist etwas gegeben, und das, was ihm gegeben ist, soll auch im Glauben pulsieren, in der rechten Gesinnung, für den Nächsten dienstbar sein. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, also das Betonung liegt auf gegeben, nicht man hat keine eigene Lehre. Es geht nur um die Lehre, die einem gegeben ist, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Und gibt jemand, so gebe er laut, mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's mit Lust. Und wenn wir in 1. Korinther 12 noch ergänzend mal reinschauen und lesen, die Verse 6 bis 11, geht es auch um diese Gesinnung, diesen Inhalt, dass das von Gott Gegebene pulsieren kann, dass es sich bewegen darf. Und es bewegt sich nur durch die Gesinnung, ich gehöre Jesus, ich bin ihm dienstverpflichtet, er hat mir was gegeben, ich darf es einsetzen. Egal, ob der äußere Ablauf jetzt so 100% stimmt in der Liturgie mit den Liedern. Wichtig ist die Begegnung durch das Gegebene. Ich lese also jetzt hier 1. Korinther 12, Abvers 6. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Die Philipper sollten also merken, wenn sie zusammenkommen und wenn sie als Glaubensschar wirken sollen, müssen sie in dieser Offenbarung der Gaben zum Nutzen aller, die vorhanden sind, stehen. Und wenn sie nicht mehr in der Offenbarung stehen, der Gaben, die zum Nutzen aller, nicht des Einzelnen sind, dann kommt nur noch der äußere rituelle Ablauf der Versammlung zur Geltung. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Aber das Zugeteilte, das muss in der Gesinnung Christi miteinander verbunden werden, mit allen zugeteilten Gaben. Dann ist Gottesdienst lebendig. Dann lohnt sich auch Gemeindeversammlung. Dann lohnen sich die Versammlungen am Sonntag oder wann auch immer. Ansonsten sind sie nur leere Hülsen. Und die Hülsen möchte gern der Widersacher produzieren. Es galt also damals, so wie heute, darauf Acht zu haben, ob es noch im Austausch mit diesem Anvertrauten von Gott kommt. Ob diese Ergänzung noch stattfindet oder ob das nachgelassen hat. Unsere Vollkommenheit zu der Lebensvollkommenheit hier in der Zeit, also Paulus sagt, ich jage ja dieser Vollkommenheit auch nach, aus dem Potenzial der Vollkommenheit, die Gott mir gegeben hat als Gnadengeschenk, ich jage ihr nach, brauchen wir, um im Glauben vorwärts zu kommen. Und diese Vollkommenheit hat nur ein Ziel, Jesus Christus und die Verherrlichung. Also ich weigere mich manchmal innerlich gegen die Formulierung, die schmeckt mir einfach nicht, Gottesdienst feiern. Also kann ja jeder sehen, wie er will. Mir geht es irgendwo gegen Strich. Weil diese Formulierung in mir etwas auslöst, dass ich nur eine schöne Veranstaltung mache und feiere da was. Ja, also das mag jeder anders empfinden. Also ich empfinde bei der Formulierung, ich gebrauche sie nicht gerne, ja. Feiern, ich feiere einen Gottesdienst. Nein, das Anliegen der Vollkommenheit des neuen Lebens ist Jesus. Und wir feiern nicht Jesus, sondern wir leben mit Jesus. Das ist noch was anderes. Ja? Geburtstag feiern wir mal, aber auch mit denen wir nicht leben. Da feiern wir mal den 70. oder 50. oder irgend sowas. Ja? Aber dann gehen wir wieder weg und lassen den da alleine. Aber wir leben mit Jesus, wir feiern nicht Jesus. Ja? Das muss sein, natürlich kann es dazu kommen nachher, dass man bloß noch feiert. Dann hat man nur noch einen Gottesdienst, aber nicht mehr mit der Zielrichtung der Gesinnung Jesus. Und deswegen ist man nicht verbunden. Ich habe manche Klagen gehört und man hat es vielleicht auch so empfunden. Menschen kommen vielleicht in unsere Versammlung oder in ähnliche Versammlungen und sagen, hier ist ja eine Gemeinschaft. Also man nimmt sich hier an, man redet miteinander. Ich war da und da in der Kirchengemeinde, da sitzt man nur nebeneinander. Läuft alles ab. Auf Wiedersehen und dann geht man wieder. Ja, das ist das, da fehlt dann diese Gesinnung und das spüren etliche und sagen, da stimmt irgendwo was nicht. Ich suche doch den Austausch und die Ergänzung, diese Gemeinschaft, die Gesinnung Jesu. Gesinnung bedeutet, dass mein Herz und dass die Gedanken schon am Ziel sind bei Jesus. Schon am Ziel bei der Vollkommenheit, aber ich selbst noch auf dem Wege durch die Zeit bin, die richtige Gesinnung zu haben. Denken wir mal an das, was der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief von sich schreibt. Das ist vielleicht ein wunderbares Bild dafür, dass in Wahrheit die Gesinnung schon am Ziel ist und vom Ziel aus lebt, obwohl wir noch in der Zeit sind. 2. Korinther 12, Vers 2, da spricht er also von seiner Entzückung im Geist ins Paradies. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er im Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Und jetzt diese Betonung, für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Also, er sprach natürlich von sich, von diesem Erlebnis, von dieser Entzückung ins Paradies und sagt, das ist der Tenor, das ist der Ausgangspunkt meines Lebens, für den will ich mich rühmen. Meine Gesinnung ist bereits im Paradies. Und hier rühme ich mich nur meiner Schwachheit, damit diese Gesinnung, die da schon vorhanden ist, auch hier wirksam wird. Das heißt, die richtige Gesinnung im Gottesdienst zu erleben. Gesetz dagegen heißt ja, dass mein Fleiß zu meiner Vollkommenheit oder zu meinem Ablauf des geistlichen Weges hier in der Zeit mithelfen soll, um das Ziel zu erreichen. Aber wahre Gesinnung lebt vom Ziele aus. Ich rühme mich für den, der da am Ziel ist, im Paradies. Für den anderen rühme ich mich nicht, nur der Schwachheit, die er hat. Als Kinder Gottes merken wir und geben zu, dass die geistliche Gesinnung, Jesus zu gefallen, oft noch, wie es ja der Bruder einleitend auch sagte, von der Tat des Glaubens noch abweicht. Und nur durch Hilfe des Herrn zum Guten verändert werden kann. Das beschrieb Paulus auch von seinem Leben. Nicht, dass ich schon vollkommen wäre, äußerlich gesehen, sondern ich jage ihm nach, dass ich es erreichen kann. Da klafft noch was auseinander. Meine Entzückung im Paradies, die war ganz anders als jetzt hier auf der Erde, mich zu sehen. Da kann ich mich nur meiner Schwachheit rühmen, da kann ich nur sagen, ja, Herr, werde stark in mir. Aber im Paradies, da war schon alles so wunderbar, vollkommen. Dessen rühme ich mich. Diesen Mann, den liebe ich, ja, und meinte eben sich in dieser Vollendung. Und das merken wir natürlich auch, dass hier etwas auseinanderklafft und dazu brauchen wir die Hilfe des Herrn. Und es soll immer dichter werden, das Verhältnis in der Gesinnung Jesu untereinander. Wer also von den äußeren satzungsmäßigen Dingen etwas halten will, schrieb er hier auch, wenn ihr etwas dazu nimmt, ist ja gut, die äußeren Werte-Dinge sind ja auch gut. Gott hat ja nicht den Gottesdienst im Alten Bund verworfen und gesagt, also der taugt überhaupt nicht. Im Gegenteil, er hat sie ja eingesetzt, diese Opfer und so weiter. Bloß sie müssen mit dem richtigen Inhalt gebracht werden. Wer also von den äußeren Dingen auch noch etwas hinzuhalten möchte oder nutzen möchte, der lasse es sich von Gott offenbaren. Also hier können auch Unterschiede im äußeren Ablauf des Gottesdienstes zu sehen sein. Hier können auch Unterschiede in der Handhabung zu sehen sein. Es muss aber in derselben Gesinnung geschehen. In derselben Gesinnung. In einer Versammlung singt man nur ein Lied, in der anderen Versammlung singt man drei Lieder, in der einen Versammlung steht man auf zum Lied, bei der anderen bleibt man sitzen. Oder man isst vielleicht noch was oder man isst auch nichts. Wenn, das kann unterschiedlich sein, das spielt die Rolle nicht. Wenn Gott das so offenbart, dass das für die örtliche Gemeinde der Weg ist, ist es gut. Aber es muss alles in derselben Gesinnung Christi stattfinden, von der Vollkommenheit aus. Ich rühme mich dessen, der da entzückt war im Paradies. Lasst es euch dann, was den äußeren Ablauf betrifft, von Gott offenbaren. Also auch satzungsmäßige Handlungen, auch gewisse rituelle Handlungen sind gut, sind dann gut, wenn sie unter der Führung des Heiligen Geistes stehen und somit in der Gesinnung Jesu genutzt werden. Wir lesen ja von diesen Freiheiten oder dem Nutzen verschiedener Dinge oder auch Lassen verschiedener Dinge, zum Beispiel in Römer 14, Vers 2 bis 3, einer isst Fleisch, der andere nicht. Und beide tun's dem Herrn. Der eine isst mit der Gesinnung Christi Fleisch, der andere isst in der Gesinnung Christi kein Fleisch. Also spielt die Rolle nicht, ob der nun Fleisch isst oder nicht Fleisch isst. Die Gesinnung ist das Entscheidende. Darum steht dort geschrieben, beide danken und danken dem Herrn dafür, ja? Und so auch viele andere Dinge. Oder in Galater 4, Vers 9 und 10, der eine, der hält den Sabbat, der andere eben nicht. Und beide tun es aber in der Gesinnung des Herrn. Der äußere Ablauf ist also nicht das Aushängeschild dafür, dass man eine Gesinnung hat, ein und dieselbe, sondern die Gesinnung ist das Entscheidende, die Gesinnung Christi, die sogar unterschiedliche äußere Abläufe zulässt. Ich lese mal diese Verse im Galaterbrief, Vers 9 und 10, im vierten Kapitel. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem andienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Also hier wird der Vorwurf nicht gemacht, dass sie die Tage halten, sondern dass sie die Tage als wichtiger darstellen als die Gesinnung. Und es ist ja so, man weiß das ja auch dann von sich, da regt sich ein, wenn ich zum Beispiel den Sabbat oder Sonntag halte und sehe einen, der tut das nicht, dann denke ich schon bei mir, naja, so ganz koscher ist der nicht. Ja? Ohne dass ich das will. Ich bewerte das. Der andere macht das ja nicht so wie ich. Ich habe ja erkannt, dass es richtig ist. Ja? Und das meint Paulus, wenn ihr da wieder anfangt, den Abgleich zu suchen, dann habe ich den Eindruck, ich habe vergeblich an euch gearbeitet. Es muss die Gesinnung da sein, die allein eint und verbindet miteinander, egal ob du den Sabbat hältst oder ob du ihn nicht hältst, ob du bestimmte Tage hältst oder nicht, dann seid ihr dennoch eins. In Kolosser 2, Vers 16 steht dazu: So lasst euch nun von niemanden ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Lasst euch da kein Gewissen machen, denn das ist nicht der eigentliche Gottesdienst, der sich erzeigt in einer bestimmten Speise, in einem bestimmten Ritus, in einem bestimmten Halten der Feiertage. Das ist nicht der echte Gottesdienst. Das ist nur ein äußerer Rahmen. Der kann aber unterschiedlich sein. Auch in Römer 14, wenn wir da nochmal die Verse 5 und 6 lesen, ich hatte vorhin angesprochen die Verse 2 und 3. Römer 14, 5 und 6. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Nicht? Also, diese Nachfolge Jesu soll nicht an dieser Form des Verhaltens festgemacht werden, der eine folgt, der andere folgt nicht, sondern festgemacht werden an der Gesinnung durch das vollkommene Leben, das Jesus uns geschenkt hat. Und hier liegen bis zum heutigen Tag immer wieder die Gefahren, dass auch Gläubige sich auseinanderdividieren wegen dieser Dinge, der äußeren Dinge. Und verletzen dadurch die innere Gemeinschaft der einen Gesinnung. Und das ist ein Werk, ich wiederhole es nochmal, des Teufels gegen Gott. Er will Gott schaden mit diesem Werk. Und deswegen will er die Gemeinde durcheinander bringen. Und das sollen wir nicht zulassen. Fasten oder Nicht-Fasten ist kein Aushängeschild für geistliche Gemeinschaft. Nichts darf den Weg der heilsamen Gnade entgegenstehen. Darum sollen wir natürlich auch prüfen, was uns von dem Herrn trennen könnte und was uns tiefer verbindet. Ja? Also ich kann nicht alles im Unterschied zu anderen machen und sagen, das ist eben halt nur der äußere Unterschied. Und dabei verlasse ich dann innerlich die Gnade, sondern es soll auch abgeglichen werden, bleibe ich trotzdem bei der Gnade? Kann ich das anders machen als der andere und bleibe doch beim Herrn? Kann ich sagen, ich esse kein Fleisch und danke dem Herrn? Und der andere kann sagen, ich esse Fleisch und kann ich auch dem Herrn danken? Dieser Abgleich muss natürlich da sein. Wenn er sagt, jawohl, ich kann dem Herrn danken, auch wenn ich kein Fleisch esse, dann ist es gut. Aber diese Rückfrage soll auch sein. In dem Brief eben an die Römer wird das ja in mannigfaltiger Weise deutlich gemacht und auch deutlich gemacht, was zum Leben mit Gott dient, was es fördert und was nicht fördert. Ich lese dazu nochmal aus dem 8. Kapitel 2 Verse. Im ersten Teil wird immer gesagt, was nicht fördert, und im zweiten Teil des Verses wird gesagt, was fördert. Das wird so auf eine kurze Formulierung gebracht. Römer 8, Abvers 5, also 5a, die fleischlich gesinnt sind, die sind fleischlich gesinnt. Also ihre Gesinnung richtet sich nur auf das Äußere, den äußeren Ablauf. Vers 6a nochmal dazu, aber fleischlich gesinnt sein, im Resultat ist der Tod. Der äußere Rahmen ist dann der Tod, wenn es nur darauf ausgeht. Und jetzt die B-Seiten in jeweils den Versen. Die geistlich gesinnt sind, die sind geistlich. Und die geistlich gesinnt sind, die haben Leben und Friede. Das ist also dann das Fördernis. Die Gesinnung ist das Entscheidende dabei. Wohin richtet sich mein Sinn? Auf Jesus, auf das Vollkommene? Das sollen wir prüfen. In Römer 15 wird auch diese Gesinnung des Lebens und Frieden für alle Gläubigen, für die ganze Gemeinde gewünscht. Weil allein diese Gesinnung den rechten, und zwar jetzt das Wort gemeinsam müssen wir dabei betrachten, gemeinsamen Gottesdienst und das Gotteslob auslöst. Den gemeinsamen, um das geht es ja auch. Wir sind ja nicht als Christen, als Einzelkämpfer in diese Welt gestellt, dass jeder nur so für sich persönlich Christ ist und Christ lebt, sondern wir sind tatsächlich so wie ein Bienenstaat zu einem Korpus zusammengefügt. Eine Biene allein würde nicht lange überleben, aber durch den Bienenstaat, diese Zusammenarbeit, dadurch überlebt sie und überwindet und kann an der Arbeit, die so ein Bienenstaat hat, fruchtbar mitwirken. Römer 15, 5 und 6 sagt dazu: Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander. Und zwar Christus Jesus gemäß. Christus Jesus gemäß. Damit, und jetzt kommt das, damit nämlich die Arbeit geschieht, die geschehen soll durch die Gemeinde, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das geht also nur durch die eine Gesinnung, Jesus Christus gemäß. Geistliche Gesinnung ist also Jesu Gesinnung. So können wir das kurz zusammenfassen. In dieser Gesinnung zu handeln, Jesus gemäß zu handeln, bedeutet also, in der Welt, gehen wir einige Punkte durch, wir leben ja im praktischen Alltag, nicht? Wir leben ja nicht schwebend in der Luft, sondern wirklich hier auf der Erde und haben mit den Dingen der Zeit zu tun. Jesus gemäß zu leben in der Gesinnung bedeutet, wie es auch Petrus in seinem ersten Brief schreibt, im zweiten Kapitel 13, der Obrigkeit und allen Obrigkeiten untertan zu sein. Das ist Gesinnung Jesu gemäß. Ich lese mal diesen Vers 13 im zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Seid untertan aller menschlichen Ordnung. Also hier wird bewusst das Zeitliche angesprochen. Aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König, als dem Obersten oder dem Statthalter, als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Also wenn ich mal eine Ampel nicht beachtet habe oder ein Blitzgerät nicht gesehen habe, neulich habe ich eine Fahrt gemacht, war ein Lastwagen vor mir. Und ich fuhr dann immer hinterher, dachte ich, naja, überholen ist schlecht, da passieren die meisten Unfälle. Das war nicht Autobahn direkt, das war Bundesstraße. Aber dann kam eine Zeit, dann blinkte er und wollte mir sagen, dass ich ihn überholen kann. Und es war 100 erlaubt, auf dieser Straße zu fahren. Und ich dachte, gut, der fuhr nicht so, dann werde ich mal so mit 100 da vorbeigehen. Und das machte ich dann auch. Aber nicht lange danach, kurz danach, war plötzlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70. Und das hatte ich nicht schnell genug gesehen und ich war immer noch da in meiner Fahrt, schon ein bisschen schwächer, habe aber die 70 überschritten. Wurde natürlich geblitzt. Ja, das war mir jetzt auch ein Anliegen, Herr, das ist ja nun kein Zeugnis. Ja. Ich kann mich nicht entschuldigen dafür, dass der mir geblinkt hat und ich nun den überholen musste und so weiter. Ich muss der Obrigkeit untertan sein. Das ist deine Gesinnung. Und das will ich auch. Natürlich, wenn ich den Strafzettel kriege, dann muss ich 20 Euro bezahlen. Dann sagten die, können ja Stellung nehmen oder gegen. Nein, bloß nicht dagegen. Stimmt ja, ich habe es ja gemacht. Ja, entschuldigt bitte, hier habt ihr die 20 Euro. Ja? Das muss die Gesinnung. Wir dürfen da nicht streiten und sagen, na, warum stellen die da so ein Ding hin? Ne? Ist ja unnötig. Ja, und man kann auf die paar Kilometer kommt es ja nun auch nicht an und so. Ja, sondern Gesinnung, Jesus seid der Obrigkeit, der menschlichen Obrigkeit untertan. Wenn die sagen 70, dann ist es eben nun mal 70. Ja? Auch wenn für die Straße vielleicht frei ist und ich kann 100 fahren. Und wenn die sagen, bei Rot stehen bleiben für die Fußgänger, naja, da kommt da überhaupt gar keiner. Ne? Dann kann ich dann bei Rot stehen bleiben. Seid der menschlichen Ordnung untertan. Das ist ein Üben in der Gesinnung Christi. Und im Berufsleben, in der Gesinnung Christi, 1. Petrus 2,18, steht geschrieben, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Das ist die Gesinnung Christi, sich auch den Wunderlichen unterordnen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Ich habe ja öfter mal ein Beispiel gegeben. Es gab mal eine Zeit, da habe ich nebenbei mal im Friedhofsgeschäft ausgeholfen. Zur Herbstzeit, wenn die Gräber eingedeckt werden. Und dann war eine Friedhofsgärtnerei, die stellte dann immer so Sträuße her. Ne? Sträuße aus Tanne mit allerlei Zeugs da drauf, nicht, was man da reinsteckte. Und wir machten dann die Sträuße. Dann kam der Chef empört und sagt, na, die Sträuße, die sind, haben nicht die richtige Form und man kann die nicht gut verkaufen und die sind dann zu groß oder irgendwas. Und dann haben wir gesagt, na ja, lieber Herr Chef, dann machen Sie doch mal einen Strauß vor. Und dann hat er einen Strauß gemacht und den haben wir dann auf den Tisch gezeichnet. Ja, und genau nach diesem Bild haben wir alle Sträuße gemacht. Später kam er nachher, also die Sträuße taugen gar nichts. Ja, die kann man nicht verkaufen, die sind viel zu klein. Viel zu klein. Also, lieber Chef, ja, wir haben den hier hingehängt, den Sie gemacht haben, und hier aufgezeichnet. Wir haben nur den gemacht. Ne? Also, da muss man dann auch den wunderlichen Chefs mal untertan sein. Und einfach, wir wussten schon, dass die nicht so gut gehen können, so klein. Ja? Aber nun, er hat sie vorgegeben. Deswegen seid auch den wunderlichen untertan, den Chefs. Und die Christi Gesinnung im Leiden, 1. Petrus 2,20, das ist der Vers danach. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade. Das ist Gnade bei Gott, ja? Christi Gesinnung. Und in der christlichen Ehe, 1. Petrus 3, 1 und 3, lesen wir mal dort. Ihr Frauen, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Das ist Christi Gesinnung. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten und prächtige Kleider, wobei nichts gegen die Ketten gesagt ist. Mancher denkt auch, nur darf man keine Kette. Nein, das Schwergewicht. Sondern der verborgene Mensch, der soll mehr aus hervorleuchten als die Kette, ja, des Herzens, der verborgene Menschen des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Und in Vers 7 geht es um die Männer dabei. Christi Gesinnung, desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Und euer gemeinsames Gebet soll nicht verhindert werden. Das ist Gesinnung Christi, ja? Auf allen Ebenen auch des praktischen Lebens. Und in der Gemeinde, 1. Petrus 3, Vers 8, Vers 8 und 9. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbet. Christi Gesinnung. Und da kann der Widersacher nicht hinein, wenn diese Gesinnung da ist, auch wenn der äußere Ablauf des Gottesdienstes vielleicht unterschiedlich ist. Diese Gesinnung ist uns durch seinen Geist, den Geist des Herrn, gegeben. Darin zu leben, und das ist auch kein Geheimnis, das haben wir auch gerade angesprochen, bedeutet oftmals auch Leiden zu erdulden. Leiden zu erdulden, um in der Herrlichkeit des Herrn zu bleiben. Der Apostel Paulus übte sich seit seiner Umkehr vor Damaskus in diesem Gottesdienst nach dem Geist und gab sich somit zu einem Vorbild. Nur daraufhin konnte er sagen, folgt mir und denen, die so leben. Er wollte nicht sagen, folgt mir als Apostel, als Mensch, sondern das, was aus dieser Gesinnung Christi in mir schon gewachsen ist und sichtbar geworden ist, dem folgt auch nach, tut das so. Denn an anderer Stelle sagt er nämlich, ich halte mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, außer Jesus Christus. Mehr weiß ich nicht und das will ich zeigen und wo ihr das seht, dem folget nach. Also nochmal zusammenfassen, alles was zur Einheit und zum Wachstum der Gläubigen führt, orientiert sich nur an Jesus. Alles andere, was sich nicht an Jesu Macht und Vollkommenheit orientiert, führt nie zur Einheit. Gesetz knechtet, geistliche Gesinnung befreit. Gesetzlichkeit belastet die Menschen, geistliche Gesinnung segnet die Mitmenschen und ruft sie zum Frieden mit Gott, in Jesus Christus.